Und damit kommen wir jetzt zu unserem nächsten Musikstück in Glas. Ihr hört von der Platte The Flying Club Cup von Beirut das Stück Un dernier verre pour la route.
Come sit at the table under October's able skies. Once we'd seen eye to eye, I'd known how to pass you by.
Gesellschaftliche Ordnung kann sich auf Dauer auf das Prinzip gründen, dass nichts wahr sei. Außerdem muss man es aufrechterhalten. Die heutige Anwendung des Konzepts der Sicherheit auf alles bringt das Vorhaben zum Ausdruck, in die Wesen selbst, in das Verhalten und in die Orte die ideale Ordnung zu integrieren, der sie sich nicht mehr bereitwillig unterwerfen. Nichts ist wahr, sagt nichts über die Welt, aber alles über das abendländische Konzept von Wahrheit. Die Wahrheit wird hier nicht als Attribut der Wesen oder der Dinge begriffen, sondern als das ihrer Repräsentation. Für wahr gehalten wird eine Repräsentation, die mit der Erfahrung übereinstimmt. Wissenschaft ist in letzter Instanz dieses Reich der universellen Überprüfung. Nun baut jedes menschliche Verhalten aber, vom gewöhnlichsten bis zum gelehrtesten, auf einem Sockel ungleich formulierter Selbstverständlichkeiten auf. Alle Praktiken gehen von einem Punkt aus, an dem Dinge und Repräsentationen unterschiedslos verbunden sind. Zu jedem Leben gehört eine Dosis Wahrheit, die das abendländische Konzept nicht kennt. Man spricht hier gern von wahren Menschen, aber immer, um sich über diese geistig Armen lustig zu machen. Daher kommt es, dass die Okzidentalen von denjenigen, die sie kolonisiert haben, allgemein für Lügner und Heuchler gehalten werden. Daher kommt es, dass man sie um das beneidet, was sie haben, ihren technologischen Vorsprung, nie um das, was sie sind, was man zu Recht verachtet. Man könnte nicht Sade, Nietzsche und Artaud in den Gymnasien unterrichten, wenn man diesen Begriff der Wahrheit nicht im Voraus disqualifiziert hätte. Immer weiter alle Affirmationen zu unterdrücken, Schritt für Schritt alle Gewissheiten zu zerstören, die unweigerlich zutage kommen, das ist die lange Arbeit der abendländischen Intelligenz. Polizei und Philosophie sind zwei konvergente Mittel dafür, wenn auch formal verschieden.
Sich an das binden, was man als wahr empfindet, da anfangen. Eine Begegnung, eine Entdeckung, eine breite Streikbewegung, ein Erdbeben. Jedes Ereignis produziert Wahrheit, indem es unsere Art, auf der Welt zu sein, verändert. Eine Feststellung hingegen, die uns gleichgültig ist, die uns unverändert lässt, die uns zu nichts verpflichtet, verdient den Namen Wahrheit noch nicht. Hinter jeder Geste, jeder Praxis, jeder Beziehung, jeder Situation gibt es eine Wahrheit. Das Übliche ist zu verwalten, die Wahrheit zu umgehen, was die charakteristische geistige Verwirrung der meisten Menschen in dieser Epoche produziert. In Wirklichkeit verpflichtet alles zu allem. Das Gefühl, in der Lüge zu leben, ist wieder eine Wahrheit. Es geht darum, es nicht loszulassen, sogar da anzufangen. Eine Wahrheit ist keine Ansicht über die Welt, sondern das, was uns mit ihr auf unreduzierbare Weise verbunden hält. Eine Wahrheit ist nicht etwas, das man besitzt, sondern etwas, das einen trägt. Sie setzt mich zusammen und nimmt mich wieder auseinander. Sie bildet mich als Individuum und löst mich wieder auf. Sie entfernt mich von vielen und verbindet mich mit denen, die sie empfinden. Das isolierte Wesen, das an ihr festhält, begegnet zwangsläufig einigen seinesgleichen. Tatsächlich beginnt jeder aufständische Prozess mit einer Wahrheit, die man nicht aufgibt.
Ja, da werden ja schon mal ganz schön große Scheine auf den Tisch gelegt, finde ich. Also wenn so Formulierungen kommen wie Polizei und Philosophie sind zwei konvergente Mittel dafür, was vorher bezeichnet wird als Affirmationen zu unterdrücken, ist ja schon ein ganz ordentlicher Knaller. So, ne?
Ja, und das knüpft auch an die Textproben an, die wir vorher auch gelesen hatten, zur Frage der Entwurzelung. Das sind ja zwei sehr, sehr verwandte Themen. Und ich denke mal, dass hier man eine Reihe von Einwänden vorbringen kann. Zunächst die Frage, ob man überhaupt für so ein Konzept, wie das der Text vertritt, den Begriff der Wahrheit überhaupt benötigt. Aus meiner Sicht wäre das ein entbehrliches Element. Was ich in erster Linie zu monieren habe hieran, das ist nicht so sehr die empathische Verteidigung eines Wahrheitsbegriffs, sondern die Art und Weise, wie das funktioniert, nämlich dadurch, dass man dem System Wahrheit und Affirmation abspricht. Und das halte ich für bedenklich, denn das System selbst stellt eine gewaltige Affirmation dar, einmal als solches und dann natürlich auf allen möglichen Ebenen. Und ich würde da die Wirksamkeit nicht bei Polizei und Philosophie ansetzen, sondern eher fragen, ob diese Affirmation nicht eher von etwas anderem herrührt, so der Warenförmigkeit der gesellschaftlichen Beziehungen zum Beispiel.
Das finde ich einen guten Punkt. Ich denk, dass da auch sich das vielleicht ja aber auch ein bisschen kurzschließt mit dem, was wir in einem der vorherigen Blöcke hatten, zu den Formen. Dass sich die Form erhält und trotzdem auch teilweise ihren Inhalt austauschen kann. Und da wäre auch wieder die gleiche Frage zu, okay, die Warenförmigkeit ist ganz offensichtlich ungebrochen und trotzdem kann das durch alles Mögliche ausgefüllt werden, was ja eine bestimmte Flexibilität auch ausmacht. Mir scheint das bemerkenswert gleichzeitig, aber um die Passage dann doch zu verteidigen bis zu einem bestimmten Punkt, dass zumindest gegen Repräsentation angeredet wird. Also dass das sozusagen relativ klar ist, der Wahrheitsbegriff, den es hier gibt, das ist immer Repräsentation. Der Punkt und eine Repräsentationskritik haben sie da ja wirklich durch das ganze Buch durch. Also auch in jeder Form von politischer Organisierung, gegen die Milieus, gegen die Repräsentation überhaupt. Und ich denke, bemerkenswert und aber auch gleichzeitig problematisch wird es dann bei dem, was sie dagegen setzen, was mir auch so eine Mischung zwischen Metaphysik und Poesie zu sein scheint. Also es bleibt ja relativ unklar, das sind ja auch teilweise auch schöne Formulierungen, aber es bleibt ja schon unklar, was das jetzt für eine Wahrheit ist. Es ist ja so eine Einladung. Es ist so eine Einladung, sich davon gemeint zu fühlen, ohne dass das wirklich durchargumentiert wird.
Ja, und ich habe auch den Eindruck, schon wie in dem letzten Block, wo es so um diese ganze Verwurzelung und Entwurzelungsfragen ging, dass es hier auch einen Zusammenhang gibt mit dieser Aufstandsperspektive, mit der Perspektive auf so eine totale Revolution, weil so wie ich das verstehe, ist sozusagen deren Kritik an den Arten von Wahrheiten, die wir so kennen aus der Wissenschaft oder aus den Zeitungen und so weiter, steht im Zusammenhang mit so einer allgemeinen Zivilisationskritik, die dann wahrscheinlich, so wie ich es verstehe, auch so eine Art Kritik der westlichen Rationalität beinhaltet. So, ne? Und dann ist natürlich die Frage, wenn man schon so weit ist, Rationalität als Ganzes zu kritisieren, dann ist natürlich die Frage, wo hat man denn dann den Ansatzpunkt, um sowas wie so ein Aufstand, Revolution zu begründen? Also wo nimmt das seinen Ausgangspunkt? Und wahrscheinlich kommt man dann auf so eine Affektebene, ne? Wahrscheinlich ist das, was dann übrig bleibt. Und dann kommen solche Essentialismen dann da irgendwie ins Spiel, die ich auch ein bisschen problematisch finde.
Auch da denke ich aber, ist auch die Frage der Grenzen und der Genauigkeit. Also eine sympathisierendere oder vielleicht eine positivere Lesart wäre dann zu sagen, ja, wo kommt sowas her? Auf jeden Fall nicht aus dem Philosophieseminar. Also das wäre wahrscheinlich eine Antwort, die in diesem Buch irgendwie drinsteckt. Das kommt auf irgendeine Art und Weise aus den konkreten Lebensverhältnissen, wir haben uns zu Schreibern der Situation gemacht.
Also womit ich was anfangen könnte, und das liefe dann auch auf eine Art Verteidigung dessen hinaus, aber ich denke, insgesamt gibt das Buch nicht so stark her. Das wäre zu sagen, wahr ist das, was als Praxis und Reflexion dazu taugt, gesellschaftliche Verhältnisse umzukehren, sei es als Impuls dazu oder einfach als gelebter Habitus. Aber das könnte man auch viel einfacher formulieren.
Ja, ist tatsächlich die Frage, ob man dafür eben so einen Wahrheitsbegriff braucht, ne? Oder ob man dann nicht einfach zum Beispiel von Begehren redet oder so. Ne? Also letztendlich, glaube ich, hat das eine ähnliche Funktion, ne? Wie so ein Begriff von Begehren bei Deleuze.
Um da direkt anzuschließen, bemerkenswert finde ich, dass sie mir so eine Art Ausweitung der letzten Jahrzehnte, was so theoretische Entwicklungen angeht, auf die Gesamtheit kapitalistischer Vergesellschaftung vorzunehmen scheinen. Heißt, sie sagen, das Relativierende, dass der Imperialismus heute, das ist dieser Relativismus, das ist dieses Entwerten von jeder Form von Wahrheit. Und wenn man sich da anguckt, seit wann, was, wie diskutiert wird, finde ich das bemerkenswert, dass sie dann sagen, naja gut, das, was wir hier vorfinden, ist ja auch in Frankreich geschrieben, zum Beispiel eine bestimmte Art von Poststrukturalismus, eine bestimmte Art von Dekonstruktion, das ist eigentlich der theoretische Gegner. Und das wird dann identifiziert mit der abendländischen Rationalität. Und das scheint mir doch so, eine relativ steile These zu sein. Ne?
Ja, das scheint mir auch so. Also zumal ich finde das nach wie vor überzeugend zu sagen, dass sowas wie Wahrheiten produziert werden in Diskursen und dass darauf gesellschaftliche Verhältnisse basieren und dass wir noch nicht an dem Punkt sind, wo die gesellschaftlichen Verhältnisse darauf basieren, dass es gar keine Wahrheiten mehr gibt und dass alles nur noch Dekonstruktion ist und der Kapitalismus nur noch in dekonstruktivistischen Schleifen basiert. Also das kann ich jetzt so empirisch noch nicht so feststellen.
Bemerkenswert finde ich noch, dass es so eine gewisse Bewegung ja bei verschiedenen Leuten gibt, die nochmal eine radikale Kritik der herrschenden Verhältnisse versuchen, zu so einem neuen affirmativeren Wahrheitsbegriff zu kommen. Also es gibt es teilweise zum Beispiel auch bei Žižek, wo dann, der sich dann auf Paulus zurückbezieht und da plötzlich was rausholt, was genau für irgendeine Form von neuem revolutionären Projekt gut sein soll, was auch genau mit so einer Art, wie auch immer, strategischem Wahrheitsbegriff operiert, was sozusagen schon auch auf eine Art durch den Poststrukturalismus durchgegangen ist und was aber nochmal wieder versucht, da so eine Art Versprechen zu machen, also ein strategisches Versprechen. Und da scheint mir zumindest so eine gewisse Verwandtschaft zu liegen.
Ja. Wir machen weiter mit einem Stück Musik zu unserem Klangfarben-Motto Glas. Und zwar hört ihr ein, wie ich finde, ganz wunderbares Popstück von der Band Keen, von ihrem 2006 erschienenen Album Under the Iron Sea, das Stück Crystal Ball.
Ein Aufstand. Wir wissen nicht einmal mehr, womit das anfängt. 60 Jahre Befriedung, Stilllegung historischer Umwälzung, 60 Jahre demokratischer Anästhesie und Verwaltung der Ereignisse haben in uns eine bestimmte schroffe Wahrnehmung der Wirklichkeit, den Partisanensinn für den laufenden Krieg geschwächt. Genau diese Wahrnehmung müssen wir wieder erlangen, um anzufangen.
Es geht nicht darum, sich zu empören über die Tatsache, dass seit 5 Jahren ein so offenkundig verfassungswidriges Gesetz wie das Gesetz über die tägliche Sicherheit angewendet wird. Es hat keinen Sinn, gegen die vollendete Implosion des rechtlichen Rahmens rechtmäßig zu protestieren. Man muss sich dementsprechend organisieren.
Es geht nicht darum, sich zu engagieren in diesem oder jenem Bürgerkollektiv, in dieser oder jener linksextremen Sackgasse, in der neuesten Vereinshochstapelei. All die Organisationen, die behaupten, die gegenwärtige Ordnung in Frage zu stellen, haben selber Form, Sitten und Sprache von Miniaturstaaten, nur noch marionettenartiger. All die Anwandlungen, Politik anders zu machen, haben bis heute immer nur zur unbegrenzten Erweiterung der staatlichen Pseudopodien beigetragen.
Es geht nicht mehr darum, zu reagieren auf die Neuigkeiten des Tages. Es geht vielmehr darum, jede Information als eine Operation auf einem feindlichen Feld aus Strategien zu verstehen, die entschlüsselt werden muss. Eine Operation, die gerade darauf zielt, diese oder jene Reaktion bei diesem oder jenem zu provozieren. Und diese Operation als die wirkliche Information zu nehmen, die in der scheinbaren Information enthalten ist.
Es geht nicht mehr darum zu warten auf einen Lichtblick, die Revolution, die atomare Apokalypse oder eine soziale Bewegung. Noch zu warten ist Wahnsinn. Die Katastrophe ist nicht das, was kommt, sondern das, was da ist. Wir befinden uns schon jetzt in der Untergangsbewegung einer Zivilisation. Das ist der Punkt, an dem man Partei ergreifen muss.
Nicht mehr warten heißt, auf diese oder jene Weise in die aufständische Logik einzutreten. Es bedeutet, in der Stimme unserer Regierenden wieder das leichte Zittern des Entsetzens zu hören, das sie nie verlässt. Denn Regieren ist nie etwas anderes gewesen, als durch 1000 geschickte Täuschungen den Moment hinauszuschieben, an dem die Menschenmenge einen hängen wird und jede Regierungshandlung nur eine Art, nicht die Kontrolle über die Bevölkerung zu verlieren.
Von einem Punkt extremer Isolation, extremer Ohnmacht brechen wir auf. An einem aufständischen Prozess ist alles noch aufzubauen. Nichts scheint unwahrscheinlicher als ein Aufstand, aber nichts ist notwendiger.
Für einen Aufstand ist die Frage, wie er sich unumkehrbar machen kann. Die Unumkehrbarkeit ist erreicht, wenn man gleichzeitig die Autoritäten und das Bedürfnis nach Autorität, gleichzeitig den Besitz und den Geschmack am Besitztum, gleichzeitig jede Hegemonie und den Wunsch nach Hegemonie besiegt hat. Das ist der Grund, warum der aufständische Prozess in sich selbst die Form seines Sieges enthält oder die seiner Niederlage. In Sachen Unumkehrbarkeit hat die Zerstörung noch nie genügt.
Ja, was erstmal, glaube ich, ganz interessant ist und was in dem Abschnitt auch relativ deutlich wird, denke ich, ist, dass die Idee des Aufstandes schon ganz stark so eine Idee von Entweder-Oder enthält. Also es gibt nicht irgendwie was dazwischen. Also es gibt entweder sozusagen den ganzen Dreck hier weiterzumachen oder den totalen Aufstand. Und was dazwischen ist, ist nicht möglich. Und ich denke, das hat sowohl auch so interessante Momente, genau diese Art von, mit so einer Art von Logik daran zu gehen, als auch problematische Aspekte.
Ja, es gibt auf jeden Fall dieses dezisionistische Moment. Das kann man hier ganz, ganz deutlich heraushören und in Verbindung mit dem Hintergrund der Töne bezüglich des Untergangs, des Apokalyptischen, würde ich auch hier sagen, dass das etwas Neues ist. das so in der Form in Publikationen, die man der Linken zuordnet, eher selten anzutreffen ist. Gleichzeitig habe ich mit diesem apodiktischen einige Probleme, obwohl ich nicht leugne, dass die objektiven Gegebenheiten, die dazu aufrufen und dazu drängen, sich dagegen zu stemmen, tatsächlich gegeben sind und dass das eindeutig die Tendenz ist und sich auch in den nächsten Jahren verstärken wird, stört mich dennoch, dass das Apodiktische, das es hier gibt und es hier auch einen Widerspruch gibt, wenn jede andere Form von politischem Protest derart pauschal abgelehnt wird, stellt sich die Frage, woher dieses Zittern der Mächtigen überhaupt rührt und woher die verschiedenen Gesetzgebungen beispielsweise stammen, wo Freiheiten beschnitten werden, Überwachung intensiviert wird, Polizeiapparate aufgerüstet werden, wenn eben alles andere Dreck ist und nur dazu führt, das System zu stabilisieren, entdecke ich hier eben einen Widerspruch. Dann müsste es logischerweise kein Zittern geben.
Ja, ich denke aber, da müsste man unterscheiden zwischen dem, was Sie Politik dann als Politik kritisieren, als politische Organisationsform, als das sowieso übliche parlamentarische System, als auch alle möglichen linken, linksradikalen Sektenformen und so weiter und so fort. Dass man das auf der einen Seite hat, wo Sie wahrscheinlich sagen, da geht von so linken, kritischen, klassischen politischen Organisationen überhaupt nichts Interessantes aus. Und das Zittern kommt wahrscheinlich eher wirklich aus einer alltäglichen, widerständischen Praxis, irgendeinem das nicht mehr aushalten können und auch irgendwelchen Aktionen, die dann daraus folgen. Also Sie beziehen sich ja teilweise auch, oder das ganze Buch ist ja auch geschrieben, nach den Riots in den Banlieues in Paris. Und das scheint mir bei Ihnen ja eher ein Bezugspunkt zu sein, als alle möglichen klassischen, traditionell linken, linksradikalen Versuche dagegen anzugehen. Und ich glaube, daran schließt sich dann schon die klassische Frage nach sowas wie einem revolutionären Subjekt. Also wer ist denn das? Also das fände ich auch noch eine andere Frage an diese Geschichte mit der Bevölkerung. Denn wenn denn die Beherrschenden die ganze Zeit davor zittern, dass die Bevölkerung sie irgendwann aufhängen wird, weil Regieren noch nie irgendwas anderes war, kann man sich ja zumindest unterschiedliche Kontexte vorstellen, in denen irgendwelche Menschenmassen irgendwelche Politiker aufhängen. Und da gibt es auch einen ganzen Haufen irgendwie, die ich nicht miterleben möchte. Und das ist, das ist ja total, das ist überhaupt kein Thema in diesem Buch.
Also darauf kommen wir auch später zu sprechen. Auf jeden Fall ist das eine wichtige Frage. Die andere Sache hier, man wird wieder zurückverwiesen, denke ich, auf den Wahrheitsbegriff, wenn da eben Affekt und soziale Praxis einfach des Aufstands, wenn das nur so begründet ist unter Auslassung von so anderen klassischen linken Kategorien wie Fragen nach sozialer Gerechtigkeit, nach einer bestimmten Form von Menschenwürde. Wenn man das komplett auslässt, dann entsteht tatsächlich so eine Art undifferenziertes Szenario, das dann offen ist. Offen ist und das halte ich für eine Schwäche hier.
Wobei ich halt auch, also ich finde genau, dass man diese Fragen stellen muss und dass das auch wirklich so eine Schwierigkeit da drin ist. Und gleichzeitig denke ich aber auch, also wenn man wirklich radikal andere Verhältnisse haben will, dann ist das wahrscheinlich nicht zu haben, oder also indem man mit so einem Sicherheitsdenken da rangeht und sagt, es könnte ja vielleicht auch, sondern dann muss man vielleicht eben darauf hinarbeiten, so eine Situation zu provozieren und darauf zu hoffen, dass das in die Richtung geht, in die man hofft, oder dafür was zu tun. Also ich glaube, das ist auch ein ganz starker Zug des Buches, und das finde ich eigentlich prinzipiell erstmal ziemlich gut, halt zu sagen, so dieses Ganze immer, vielleicht und einerseits, andererseits, und dass das eben zu nichts führt. Oder dass man sozusagen sieht, was bringt das so? Ne? Man muss mal irgendwie mal auf den Tisch schauen und dann gucken, was passiert. So, und das finde ich an sich erstmal auch schon ein recht, also was wirklich Positives dabei.
Viele Punkte jetzt bei uns hier auf dem Tisch. Ich denke, dass Stichwort soziale Gerechtigkeit oder Menschenwürde, dass da wieder die Frage reinkommt, wie weit und umfassend und radikal die hier kritisieren. Wir hatten das ja am Anfang der Sendung, das ist jetzt nicht deine Richtung eben gewesen, aber dass da ja auch eine Kritik kam von, das sind ja gar keine Demokraten, das sind die wollen ja gar nicht die Menschenrechte und so weiter und so fort. Und ich denke, eine Stärke des Buchs ist es, Also mindestens implizit.
Okay.
Ich weiß, dass du darauf nicht raus wolltest, aber mindestens implizit die Frage aufzuwerfen, inwiefern ein Menschenrechtsdiskurs, inwiefern ein Diskurs von sozialer Gerechtigkeit immer Teil dessen ist, wie dieser Laden weiterläuft. Und da wäre dann die Frage, wie man selber die Grenzbestimmung macht. Und du wirst ja auch bewusst Menschenwürde und nicht Menschenrechte gesagt haben. Und da denke ich, könnte eine Diskussion weiterlaufen, wie man da möglichst genau ist. Und dann da auch nicht das Kind mit dem Bade ausschüttet. Und noch ein Punkt zu dem auf den Tisch hauen. Ich glaube, zu dem auf den Tisch hauen und zu der Frage von, wie neu ist das? Ich denke schon, dass die sich relativ deutlich auch in eine situationistische Linie einschreiben und darin glaube ich auch, dass sie zwei Auslassungen, zwei blinde Flecken sehr ähnlich haben und eine Kategorie völlig fallen lassen, anders als die Situs, als die Situationisten, nämlich das Proletariat. Das kommt hier jetzt zur Frage des revolutionären Subjekts überhaupt nicht mehr vor. Da haben sie auch eine Kritik der Arbeitsgesellschaft, auf die wir später noch zu sprechen kommen werden, die ich ganz bemerkenswert finde. Und sie haben zwei Auslassungen, die in den situationistischen Texten auch deutlich sind. Das eine sind zur Frage des auf den Tisch hauens auch nochmal und zu einer Frage von einer gewissen Geste, dass sowas wie patriarchale Verhältnisse eine feministische Kritik, auch eine feministische Kritik an bestimmten abstrakten, großen Entwürfen überhaupt nicht vorkommen in dem Buch.
Ja.
Zweite Auslassung ist, denke ich, sowas wie Nationalsozialismus, Shoah, überhaupt reaktionäre und hochmoderne Möglichkeiten von Aufständen und von Selbstorganisierung sozusagen. Das kommt an ganz wenigen Stellen in dem Buch mal vor. Ja, da werden sie jetzt, wenn wir sagen, wir kritisieren hier immer den Imperialismus des Relativen, da werden sie wieder irgendeinen Marxismus, Leninismus, irgendeinen Islamismus, irgendwelche Neonazis aus dem Hut zaubern und uns wieder vorwerfen, guck mal, die haben doch auch ihre Wahrheit. Aber das ist alles, glaube ich. Das ist, glaube ich, die einzige Stelle, an der das überhaupt vorkommt. Dass es eine Möglichkeit gäbe, dass ein Aufstand der Bevölkerung in die falsche Richtung laufen könnte. Was nicht heißt, dass man deswegen jede Form von Aufstand von vornherein irgendwie in genau dem Sicherheitsdenken und bloß keine Krise ablehnen müsste. Das glaube ich schon. Aber würde schon sagen, dann jetzt auch gerade zu deutschen Verhältnissen, naja, da werden schon einige Fragen angebracht. Also gibt genug Regionen, wo es aufständische Praktiken gibt gegen die Politik und so weiter und so fort. Und das sind dann halt national befreite Zonen.
Bevor wir zum nächsten und letzten Block dieser Sendung kommen, wo es dann um den Kommunebegriff gehen wird, hören wir noch ein Stück Musik zu unserem Klangfarben-Motto Glas. Und zwar hört ihr das Stück Glass Dance von der Platte Danse Macabre von The Faint. We'll be right back. Die Ordnung der Arbeit war die Ordnung einer Welt. Die Offensichtlichkeit ihres Ruins versetzt in Starrkrampf, allein bei dem Gedanken an alles, was darauf folgt. Heute hängt Arbeit weniger mit der ökonomischen Notwendigkeit, Waren zu produzieren, zusammen, als mit der politischen Notwendigkeit, Produzenten und Verbraucher zu produzieren, die Ordnung der Arbeit mit allen Mitteln zu retten. Sich selbst zu produzieren, ist auf dem besten Weg, die herrschende Beschäftigung einer Gesellschaft zu werden, in der die Produktion gegenstandslos geworden ist. Wie ein Tischler, den man seiner Werkstatt enteignet hätte und der sich in letzter Verzweiflung daran machen würde, sich selbst abzuhobeln.
Der Anspruch der Kommune ist, so viel Zeit wie möglich für alle zu befreien. Dieser Anspruch wird nicht allein, nicht hauptsächlich in der Zahl von Stunden gerechnet, die von jeder Lohnausbeutung unberührt sind. Die befreite Zeit versetzt uns nicht in Ferien. Die vakante Zeit, die tote Zeit, die Zeit der Leere und der Angst vor der Leere, das ist Arbeitszeit. Von nun an gibt es keine Zeit mehr, die zu füllen ist, sondern eine Freisetzung von Energie, die keine Zeit mehr begrenzt. Linien, die sich abzeichnen, die schärfer werden, denen wir nach Belieben folgen können, bis zum Ende, bis wir sehen, wie sie andere kreuzen.
Die Kommune ist das, was passiert, wenn Wesen sich finden, sich verstehen und beschließen, zusammen ihres Weges zu ziehen. Die Kommune ist vielleicht das, was sich in dem Moment entscheidet, an dem man sich üblicherweise trennen würde. Sie ist die Freude der Begegnung, die ihr eigentlich vorgeschriebenes Ersticken überlebt. Sie ist das, was macht, dass man sich wir nennt und dass das ein Ereignis ist. Seltsam ist nicht, wenn Menschen, die sich verstehen, eine Kommune bilden, sondern wenn sie getrennt bleiben. Warum sollten sich die Kommunen nicht bis ins Unendliche vervielfachen? In jeder Fabrik, in jeder Straße, in jedem Dorf, in jeder Schule. Endlich das Reich der Basiskomitees. Aber dann Kommunen, die akzeptieren, das zu sein, was sie sind, da, wo sie sind. Und wenn möglich, eine Vielheit von Kommunen, die an die Stelle der Institutionen der Gesellschaft treten. Familie, Schule, Gewerkschaft, Sportverein etc. Kommunen, die sich nicht davor fürchten, sich über ihre spezifisch politischen Tätigkeiten hinaus für das materielle und seelische Überleben jedes Einzelnen ihrer Mitglieder und aller Verirrten in ihrer Umgebung zu organisieren. Kommunen, die sich nicht durch ein Drinnen und ein Draußen definieren, wie Kollektive es im Allgemeinen tun, sondern durch die Dichte der Verbindung in ihrem Inneren. Nicht durch die Personen, aus denen sie sich zusammensetzen, sondern durch den Geist, der sie belebt.
Eine Kommune bildet sich jedes Mal, wenn einige, aus der individuellen Zwangsjacke Befreite, plötzlich anfangen, sich nur noch auf sich selbst zu verlassen und ihre Kraft an der Wirklichkeit zu messen. Jeder wilde Streik ist eine Kommune. Jedes auf klaren Grundlagen kollektiv besetzte Haus ist eine Kommune. Die Aktionskomitees von 68 waren Kommunen, so wie es die Dörfer der entlaufenen Sklaven in den Vereinigten Staaten waren oder auch Radio Alice 1977 in Bologna. Jede Kommune will für sich selbst die eigene Basis sein. Sie will die Frage der Bedürfnisse auflösen. Sie will gleichzeitig mit jeder ökonomischen Abhängigkeit, mit jeder politischen Unterwerfung brechen und degeneriert zum Milieu, sobald sie den Kontakt zu den Wahrheiten verliert, die sie konstituieren. Es gibt alle möglichen Arten von Kommunen und einige warten weder auf die Anzahl noch auf die Mittel und noch weniger auf den richtigen Zeitpunkt, der niemals kommt, um sich zu organisieren.
Es wird nie zu früh sein, das zu lernen und zu praktizieren, was weniger befriedete, weniger vorhersehbare Zeiten von uns verlangen werden. Unsere Abhängigkeit von der Metropole, von ihrer Medizin, ihrer Landwirtschaft und ihrer Polizei ist zurzeit so stark, dass wir sie nicht angreifen können, ohne uns selber in Gefahr zu bringen. Es ist das unformulierte Bewusstsein dieser Verwundbarkeit, das die spontane Selbstbeschränkung der gegenwärtigen sozialen Bewegungen verursacht und einen dazu bringt, die Krisen zu fürchten und die Sicherheit zu wünschen. Dadurch haben die Streiks den Horizont der Revolution gegen den der Rückkehr zum Normalen getauscht. Sich von dieser Fatalität zu befreien, macht einen langen Lernprozess und vielfältiges, intensives Experimentieren erforderlich.
Ja, um damit vielleicht einzusteigen, ich fand die Passagen am Anfang des gerade eben gehörten Textausschnitts aus dem kommenden Aufstand zur Arbeit und zur Zeit relativ präzise und fand da erstmal, okay, da sind sie auf eine Art auf der Höhe der Zeit. Bemerkenswert daran war, dass sich das auch kurz schließt mit dieser Frage der Form nochmal. Also in der Arbeitsgesellschaft ist es ja ganz offensichtlich, dass sich da praktisch eine Form am Leben erhält, die gleichzeitig nach und nach ihren Inhalt verliert. Also in dem Moment, wo immer weniger Leute eigentlich arbeiten müssten, wird das als Zwang durchgesetzt und erhält sich da dann irgendwann als eben auch sehr repressive Geschichte am Laufen. Gleichwohl würde ich da dann doch noch kritisch dran anmerken, dass die ökonomische Notwendigkeit ja aber nicht weg ist. Also es ist ja nicht so, dass das eine rein politische Veranstaltung ist und es überhaupt gar keine ökonomischen Notwendigkeiten mehr gibt und die gesamten Fragen der sogenannten Sachzwänge irgendwie pure Ideologie im Sinne von purer Lüge wären.
Ja, auch der Punkt, dass das natürlich eine gewisse regionale Beschränkung hat, also die Geltung dessen von der Abschaffung und des Übrigbleibens einer Form, denn Arbeit in der klassischen Art und Weise ist ja natürlich auch etwas, das geografisch auch ausgelagert ist. Das darf man hier natürlich auch nicht vergessen.
Ja, also wäre, glaube ich, noch ein bisschen eine andere Diskussion, würde ich prinzipiell sagen, ja, natürlich muss man da aufpassen, dass man nicht komplett Metropolen fixiert ist und dann denkt so, oh Gott, die ganzen Stahlkocher, die sind ja alle gar nicht mehr da und die sind jetzt halt in China. Und die dann da dementsprechend gar nicht auf dem Zettel zu haben. Gleichwohl denke ich schon, dass man da auch in großen Linien sich genau das angucken kann, inwiefern da wirklich was passiert, dass der Kapitalismus wirklich da eine bestimmte innere Widersprüchlichkeit und Krisendynamik hat, die man auch in so einer großen Linie wirklich sehen kann, als einer tendenziellen Abschaffung der Notwendigkeit noch zu arbeiten. Also auch wenn sich das natürlich wirklich komplett anders darstellt, je nachdem, wo man sich in welcher sozialen Situation befindet, ja. Bemerkenswert an dem Gegenentwurf, den Sie da machen, nämlich den Kommunen, die sich vervielfältigen sollen und so weiter, fand ich zwei miteinander zusammenhängende Punkte. Zum einen, dass Sie da ja klar machen, das soll nicht funktionieren wie klassischerweise, es gibt so ein Drinnen draußen und dementsprechend werden bestimmte vermachtete Strukturen dann nochmal nachgebaut. Und darin dann eben auch ihr klares Reden gegen jede Form von Verfestigung zu einem Milieu. Und die Frage dran, Nummer eins wäre bei mir, was heißt denn das dann aber, wenn sich das nicht mehr durch ein Innen-Außen definiert, sondern durch die Dichte der Verbindungen im Inneren? Heißt das dann einfach, ist es einfach das gleiche Innen-Außen, bloß irgendwie flexibler? Also es gibt dann sozusagen innen eine große Dichte an Verbindungen und dann gibt es da so ein paar Tentakel, die sozusagen so rausgehen und es ist nicht so eine klare Grenze, denn diese Differenz gibt es ja offensichtlich immer noch. Und ein zweiter Punkt, finde ich diesen Geist schon, also der Geist, der die Kommune belebt, der ganz eng kurzgeschlossen ist mit der Wahrheit, da wird es auch mindestens idealistisch, denke ich. Also da kommt auch das, was ich vorhin meinte, denke ich, mit, ne, das ist eine Mischung aus metaphysischem Claim und Poesie, finde ich an der Stelle relativ deutlich.
Ja, ist ja allgemein so, dass hier der Kommunenbegriff sehr, sehr allgemein gefasst wird und hier noch so eine Deutung oder eine Schicht hat, dass das hier weniger Vorschein auf künftige Gesellschaft ist, sondern in meinen Augen hat das einen sehr stark instrumentellen Charakter, also weniger einen ideellen Charakter als einen instrumentellen Charakter, nämlich als so eine Art Propedeutikum mit Blick auf eine aufständische Situation. Also ich finde, dass das einen sehr stark so performativen Charakter hat, gerade auch in Verbindung mit der Frage, wie man überlebt und sich von den Abhängigkeiten der Metropole auch frei machen kann. Das hat so einen doch, finde ich, sehr klar instrumentellen Charakter. Ist sehr praktisch, so alltagspraktisch gefasst auch.
Ja, wobei ich habe den Eindruck, dass es so beides. Also ich glaube, es ist zum einen, tatsächlich hat die Kommune auch wirklich einfach diese Rolle in einer aufständischen Situation, wo gesellschaftliche Strukturen auseinanderfallen. Und also fällt mir auch tatsächlich schon wieder die ganzen Bilder ein, die man in den letzten Wochen da vom Tahrirplatz in Kairo gesehen hat. Also dass das da einfach notwendig wird, sich zusammenzuschließen, selbst Organisation zu üben und dann, also ne, sie schreiben ja auch, ne, jeder wilde Streik ist eine Kommune, jedes auf klaren Grundlagen kollektiv besetzte Haus ist eine Kommune, und ich denke mal, sie würden bestimmt auch sagen, das, was auf dem Tahrirplatz passiert ist, das ist auch eine Art von Kommune. Und ich glaube, das ist das eine so, und das andere ist eben aber, glaube ich, schon, also was miteinander zusammenhängt, ist, dass es, glaube ich, nicht nur dieses strategische Moment hat, sondern auch, dass, glaube ich, für sie die Kommunen, also dass es darum diese speziellen Formen von Bindungen geht, von denen sie reden. Also Bindungen, die halt nicht über irgendein Kapitalverhältnis vermittelt sind oder so. Oder irgendwie auch strategisch oder über Familie oder sowas. Sondern ich glaube, da kommt halt dann auch wieder sowas wie echte Erfahrung oder so mit rein. Also ich bin da so sehr zwiegespalten, weil ich kann irgendwie was damit anfangen und glaube auch, dass da irgendwann ein interessanter Aspekt da drin ist. Und trotzdem kommt genau durch diese Echtheit, die dann da irgendwie immer entweder explizit oder implizit mit verhandelt wird, auch so ein Moment rein, was so ein bisschen zumindest theoretisch fragwürdig ist. Ne?
Ich denke, dass dafür dann aber auch entscheidend ist, eine bestimmte Form von Zielbestimmung oder sowas. Also auf jeden Fall die Ex Negativo in erster Linie funktioniert, also was alles nicht mehr geht und was alles aufgebrochen werden muss. Und da würde ich dann doch schon nochmal ein Fragezeichen an die jetzt schon ja mehrfach geäußerten Analogien zu der Situation in Ägypten machen, weil also zumindest mir da nicht bekannt wäre, dass es eine größere Fraktion gibt, die sich auf die Fahnen geschrieben hat, dass sie da den Kommunismus wollen, sondern also Zwischenstand jetzt ist eher sowas wie, okay, jetzt gibt's halt eine Militärregierung und einen kalten Putsch und das ist dann auch, nur solange die das dann auch einigermaßen durchsetzen, mit einer Verfassungsreform und freie Wahlen und so weiter, ist das für viele offensichtlich so okay, dass sie zumindest irgendwie sich von diesem Platz wieder zurückziehen. Und da hat das unsichtbare Komitee als Verfasserin dieses kommenden Aufstandsbuchs ja schon eine relativ andere Perspektive. Kinder der Metropole, wir gehen diese Wette ein. Das von der gründlichsten Entblößung der Existenz ausgehend sich die immer verschwiegene, immer verhinderte Möglichkeit des Kommunismus entfaltet. Letzten Endes befinden wir uns im Krieg mit einer ganzen Anthropologie, mit der Idee des Menschen selbst. Der Kommunismus also, als Voraussetzung und als Experimentieren. Teilen einer Sensibilität und Erforschung des Teilens. Evidenz des Gemeinschaftlichen und Aufbau einer Kraft. Der Kommunismus als Matrix eines minutiösen, kühnen Angriffs gegen die Herrschaft. Als Aufruf und Name für all die Welten, die gegen die imperiale Befriedung Widerstand leisten, all die Solidaritäten, die nicht auf die Herrschaft der Ware reduzierbar sind, all die Freundschaften, die zu den Notwendigkeiten des Krieges stehen. Kommunismus. Wir wissen, dass dies ein Begriff ist, den man mit Vorsicht gebrauchen muss. Nicht aus dem Grund, dass er in der großen Wörterschau nicht mehr in Mode wäre, sondern weil unsere schlimmsten Feinde ihn verbraucht haben und es weiter tun. Wir bestehen darauf. Bestimmte Wörter sind wie Schlachtfelder, deren Sinn ein revolutionärer oder reaktionärer Sieg ist, notwendigerweise in erhabenem Kampf errungen.
Das war der letzte Auszug aus dem Buch, mit dem wir uns heute beschäftigt haben. der kommende Aufstand vom unsichtbaren Komitee. Und dieser Auszug entstammt nicht dem Haupttext, der 2007 erschienen ist, sondern einer Klarstellung, die der deutschen Ausgabe hinzugefügt worden ist, aus dem Jahr 2009.
Ja, und was halt wirklich interessant ist an dieser Textstelle, ist, dass dort der Ausdruck oder der Begriff Kommunismus sehr prominent und immer wieder auftaucht und auch überall komplett groß geschrieben, was sonst bei keinem anderen Wort in dem Buch passiert, während das eben im Buch selber der Begriff Kommunismus, ich weiß gar nicht, ob er gar nicht auftaucht oder wenn dann nur ganz am Rande auftaucht. Und das ist ja schon erstmal interessant.
Ja, man wäre auf jeden Fall verwundert, wenn man in der Auseinandersetzung mit dem Buch halt nur die Rezeption in den Medien wahrnehmen würde, denn man würde dann hier halt davon ausgehen, linksradikal, neoanarchistisch oder postanarchistisch, das passt hier nicht so ganz ins Konzept. Das wollte man hier nicht so recht wahrnehmen.
Was vielleicht ja auch damit zusammenhängen mag, dass zumindest hierzulande Kommunismus ja dann in aller Regel mit einem parteikommunistischen Projekt assoziiert wird, was ja ungefähr das Gegenteil von dem ist, was diejenigen, die dieses Buch geschrieben haben, damit, wenn man sich das Buch genau anguckt, bezwecken. Gleichzeitig finde ich es bemerkenswert, dass das ja schon in diesem dann nicht mehr so richtig klaren, okay, welches Label packen wir denn da jetzt rauf, verweist auf so verschiedene tastende Versuche, sowas wie ein kommunistisches Begehren, kommunistisches Projekt neu zu erfinden. Und da sind sie jetzt ja auch nicht die Einzigen, und zwar komplett jenseits eben von irgendwelchen Parteiapparaten.
Ja. Ja, und auch unabhängig, ich weiß nicht, ob das gerade schon gesagt wurde, von so einer konkreten Utopie. Ne? Also in dem Buch wird ja jetzt nicht aufgemacht, so und so sind dann die gesellschaftlichen Strukturen im Kommunismus, sondern der Begriff ist ja eher negativ gefasst im Sinne von einer Loslösung von den bestehenden Strukturen, von einer kapitalistischen Verwertungslogik und so weiter. Also als offenes Projekt, als Experiment, als Experimentierfeld.
Ja, also der Begriff Experiment ist hier sehr wichtig, und damit hätte man auch gleichzeitig eine Art von Prüfstein, um festzustellen und zu sehen, wenn irgendwo auf der Welt Aufstände stattfinden, ob das nun Beginn einer aufständischen Logik ist, wie sie hier im kommenden Aufstand beschrieben wird, nämlich genau anhand dieser Loslösung, einmal dieser antikapitalistische Zug, dann das Antihierarchische, das sich vor allem in Selbstorganisationen verkörpert, und wie das dann halt einfließt in kommunartige soziale Netzwerke. Dann wäre man nah dran, ne, an den Dingen, die hier im Buch beschrieben werden.
Ja, insofern ist jetzt natürlich dieser Bezug, den ich vorhin aufgemacht habe, so zu den Aufständen in Ägypten. Klar, ist natürlich sehr ambivalent, ne? Und man müsste dann auch mal genauer hingucken, und wahrscheinlich wollen die meisten Leute dann nicht Kommunismus, auch nicht so im Sinne von einem Experiment, wie die das hier beschreiben. Und trotzdem glaube ich, dass zumindest da so, sagen wir mal, sowas wie Funken entstanden sind, die in so eine Richtung gehen könnten, aber nicht müssen und vielleicht wahrscheinlich auch nicht ganz oder nur sehr begrenzt in so eine Richtung dann gehen werden, aber wo so diese kleinen Momente eben dieser Selbstorganisation, der Aufhebung des Alltags, also ich glaube, um sowas geht es denen ja auch, also so eine bestimmte Alltäglichkeit von Beziehungen zu anderen Menschen, dass die so plötzlich komplett aufgehoben werden und dann in dem Moment sich andere Strukturen, Selbstorganisierung entsteht. Und aber auch andere Formen des sich aufeinander Beziehens unter den Menschen.
Bemerkenswert scheint mir da auch der Gestus des Buchs zu sein. Und da kommen, glaube ich, ein paar Sachen zusammen, die wir diskutiert haben. Also zum einen finde ich das schon einen ziemlichen, also das steht da so, also glücklicherweise gibt es davon nicht viele Stellen, aber um das nur nochmal zu sagen, das Adjektiv erhaben im Zusammenhang direkt neben Kampf finde ich absolut zum Fürchten. Und gleichzeitig ist ja der Gestus des Buches ansonsten immer einer, sich gerade nicht hinzustellen und dann zum Beispiel zu sagen, naja, also bei dem Aufstand, das waren irgendwie schon 15% und da wäre es jetzt folgendermaßen, also dieses ganze Positive, also in so einer radikalen Ablehnungsgeste gleichzeitig dieses Positive, was in diesem Buch die ganze Zeit drinsteckt, was wir ja auch verschiedentlich als blinde Flecken jetzt diskutiert haben, ne, könnte das nicht auch, was ist mit reaktionären Aufständen und so weiter und so fort. Das scheint mir so eine Widersprüchlichkeit zu sein, die diesem Buch auch anhaftet. Genau das auch als strategisches zu wollen. Nicht die neueste Variante der Splittergruppe, die dann ein neues Produkt auf den linksradikalen Theoriemarkt wirft, mit den entsprechenden, blinden Flecken, die dann relativ deutlich sind.
Ja, ich glaube, die Verfasser würden hier sagen, das ist dann so eine Art Partisaneninstinkt und der strategische Einsatz, diese Offenheit muss man wollen. Ohne die geht erstmal gar nichts. Aber hier haben wir so eine Art von Beginn von etwas. Und auf das muss man sich einlassen und das auch in seiner Ergebnisoffenheit erst einmal so hinnehmen.
Und damit kommen wir zu unserem letzten Stück für heute in unserer heutigen Klangfarbe Glas. Hört ihr ein, wie ich finde, fragiles Stück. Das sage ich jetzt deshalb, weil der Komponist Philip Glass heißt und den wollte ich nicht direkt nach Glas sagen. Ihr hört von Philip Glass das Stück Nee One aus seiner Ende der 70er Jahre verfassten Oper Einstein on the Beach. Das war die Frühstückssendung, das Brett.
Und wer zum kommenden Aufstand noch mehr hören möchte, hier auf FSK, es gibt am 25. Februar eine andere Sendung zu diesem Thema um 14 Uhr unter dem Titel Reflexion zum kommenden Aufstand.
Das Buch Der kommende Aufstand ist erschienen bei Nautilus im Jahr 2010.
Außerdem gibt es davon noch eine andere Übersetzung, schon länger im Netz.
Ihr hört die Sendung Das Brett wieder am nächsten dritten Sonntag im Monat von 11 bis 13 Uhr oder von 13 bis 15 Uhr in der Wiederholung oder am darauf folgenden Montag von 10 bis 12.
Und erreichen könnt ihr uns wie üblich unter brett@fsk-hh.org.